Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien. Hi und willkommen zurück im Kulturkiosk. Ich bin die Lisa und bei mir im Studio ist heute Schauspielerin Anita Eichhorn.
Grüß dich.
In der Sendung Dahorm ist Dahorm. Sorry übrigens für die Aussprache.
Du, das war nicht einmal so schlecht. Also manche, die sagen dann, daheim ist daheim. Ah. Oder manche sagen dann auch, daheim ist daheim. Aber du hast das wunderbar gesagt.
Daheim ist daheim.
Perfekt.
Genau, da spielt sie die Apothekerin Tina Brenner. Sie hatte aber auch schon Auftritte in Schweigend steht der Wald oder Hubert ohne Staller. Schön, dass du da bist, liebe Anita.
Danke. Und schön, dass ich da sein darf.
Natürlich. Ich muss zugeben, dass ich auch noch nie eine Folge von Dahorm ist Dahorm, so oft, wie ich das jetzt sagen muss, gesehen habe. Mhm. Kannst du kurz beschreiben, um was es denn in dieser Sendung geht?
Ja, also es ist eine Familiensendung, wo wirklich der jüngste Zuschauer ist 1 Jahr alt und die älteste Zuschauerin ist noch 95. Also es ist wirklich für die ganze Familie eine Sendung und deswegen, es sind immer viele lustige Geschichten mit dabei, viele Leben, wirklich so Geschichten aus dem Leben, also wie es uns auch allen teilweise im Alltag so geht. Aber wir haben auch immer wieder sehr, sehr ernste Themen auch mal in der Sendung, wo vielleicht auch mal Leute drüber nachdenken können. Und ich glaube, das ist die gute Mischung und vielleicht auch so ein bisschen das, ja, wie sagt man, das Geheimnis des Erfolgs von Dahorm ist Dahorm. Jetzt sind wir ja im 18. Jahr dann, weil so, wie soll ich sagen, für jeden irgendwie was dabei ist und sowohl die schönen Sachen als auch die nicht so schönen Sachen gezeigt werden.
Hast du mit Tina, jetzt deinem Charakter in Dahorm ist Dahorm, Gemeinsamkeiten und was gefällt dir so an der Rolle? Mhm.
Also mir gefällt an der Rolle, dass ich mich schauspielerisch komplett austoben kann. Also sie ist sehr, ja, sie ist ein sehr spezieller Charakter, ne? Auch ihre Aufmachung, wie sie sich schminkt, wie sie sich kleidet. Sie ist manchmal ein bisschen verrückter, ein bisschen drüber, aber auf der anderen Seite ist sie wahnsinnig herzlich und authentisch und immer für ihre Familie, für ihre Freunde da und auch wahnsinnig impulsiv. Also als Schauspielerin ist es wirklich toll, so eine Rolle zu spielen. Du kannst dich komplett austoben.
Sie ist ja auch ein bisschen extravagant.
Sehr extravagant, genau. Also privat, also auch zu der Frage, was haben wir gemeinsam? Ich würde sagen, wir haben unseren Optimismus auf jeden Fall gemeinsam, dass wir immer an das Gute glauben und ja, auch positiv eingestellt sind so im Leben und zum Leben. Und was wir gar nicht so gemeinsam haben, ich bin nicht ganz so impulsiv wie sie. Wo ich aber manchmal denke, so, vielleicht könnte man der Scheibe von abschneiden, weil vielleicht ist es gesünder, wenn man lieber immer alles gleich so raushaut und nicht in sich reinfrisst.
Ja, kann bestimmt in manchen Situationen helfen.
Schon, oder? Ja. Also sie sagt schon oft das, was sie denkt und ist auch nicht immer das Richtige, natürlich, aber sie ist unglaublich offen.
Die Rolle gab es ja gar nicht, als du dich beworben hattest, weil du hast dich ja für jemanden anderen, also für eine andere Rolle beworben.
Genau,
stimmt.
Für die Aushilfsköchin Julia, die ja dann auch von einer wunderbaren Schauspielerin gespielt wurde. Und aber es war halt dann so, dass sie das Casting gesehen haben und gesagt haben, hey, wir hätten dich gerne bei uns im Hauptcast und wir schreiben eine Rolle für dich.
Also ist schon cool, ne?
Es
wenn
ist
man
eine riesengroße,
so eine Rolle schreiben kann oder einen Charakter wirklich hinzufügen kann in eine Sendung.
Wirklich, ist auch cool. Eine riesengroße Ehre und ich bin auch seit 3 Jahren jetzt dabei und wirklich wahnsinnig glücklich und dankbar. Also es macht riesengroßen Spaß.
Genau, das ist ja eine Hauptrolle und du bist ja auch fest im Cast. Also
genau.
Das ist ja dein Job.
Genau, ein Vollzeitjob.
Ein Vollzeitjob. Wie schaut denn so ein Drehtag aus?
Ja, ach, das ist interessant, weil ich kriege die Frage ganz oft und ich weiß nie so richtig, wie ich die genau beantworten kann, weil letztendlich, es ist zwar ein Vollzeitjob, aber jeder Tag sieht komplett anders aus. Also mal geht er los um 7.30 Uhr in der Maske, mal um 14 Uhr, mal drehe ich 12 Stunden, mal 2. Aber im Grunde ist es so, man kommt an, dann geht man erstmal ins Kostüm, ne, zieht sich eben die Klamotten an, der Rolle. Das ist schon mal der erste Moment, wo man wirklich in die Rolle reinschlüpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann hat man 1 Stunde Maskenzeit als Frau, wo ich ja dann nochmal wirklich zur Tina werde mit den bunten Nägeln, mit den vielen Make-up, mit den Frisuren. Und dann geht's runter in den Studiogang zur Textprobe, wo man dann eben mit den Kollegen den Text nochmal probt, mit dem Coach, mit dem Regisseur oder der Regisseurin alles nochmal bespricht. Und dann geht's ab ins Studio und es wird gedreht oder es geht in Außendreh. Wir haben ja auch ein Außendrehgelände, ne? Das Dorf, was man immer sieht, das gibt's ja wirklich. Und also so ist jeder Tag immer wieder spannend, aber komplett unterschiedlich. Ich bin ja auch jemand, ich habe mir auch bewusst diesen Job ausgesucht, weil ich könnte jetzt diesen Bürojob, das wäre jetzt nichts für mich. Es ist für viele Leute ideal, die das brauchen. Ich hingegen, ich brauche diese Abwechslung. Also bei mir darf auch wirklich jeder Tag anders ausschauen.
Und ein bisschen weiß man ja trotzdem. Also ist ja nicht so, dass du komplett lost irgendwie jeden Tag irgendwie reingehst. Du weißt ja, was es,
also eine gewisse, ja. Genau, eine gewisse Routine ist auf jeden Fall da. Und trotzdem passieren jeden Tag immer wieder spannende neue Dinge. Ja. Und man lernt auch jeden Tag wieder was dazu. Also auch der Beruf einer Schauspielerin, das gehört dazu. Man darf nie wirklich so stehen bleiben, sondern ich entdecke immer wieder was Neues. Ich gehe auch regelmäßig ins Theater zum Beispiel, um wirklich, das ist also wirklich, Theater ist für mich eine Art Fortbildung. Dann beobachte ich genau, okay, wie sind die Schauspieler? Warum wird an den Stellen gelacht? Warum überzeugt mich der Schauspieler mehr? Also diese, es ist auch eine Körperarbeit. Also Schauspieler sein bedeutet wirklich, einen jeden Tag aufs Neue was dazu zu lernen und immer wieder an sich selber zu arbeiten.
Wolltest du schon immer Schauspielerin werden?
Ja.
Seit Kindheit?
Im Grunde schon. Also es war einfach, ich komme ja aus keiner Schauspielerfamilie. Ne? Ich denke, so bei den Ochsenknechts war es irgendwie klar, okay, da wären die Burm.
Die kommen, bei den Schweigers, oder?
Bei den Schweigers, genau. So, ja. Also wenn du einfach aus einer Schauspielerfamilie kommst, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß und es ist nichts Neues, Außergewöhnliches. Bei mir, also das war ja nie Thema. Deswegen habe ich mich dann erstmal auch für andere Wege entschieden und weil ich ja auch so ein bisschen Angst davor hatte, ne, das überhaupt erst einmal laut auszusprechen, den Wunsch. Aber ich hatte schon immer dieses Bedürfnis, seitdem ich denken kann, zu singen, zu tanzen, zu spielen, zu unterhalten. Und ja, also der Wunsch und die Sehnsucht war immer da. Und als ich mich dann entschieden habe und auf der Schauspielschule war, das war dieser Moment, wo viele Leute auch so beschreiben, du spürst, wenn du angekommen bist, also du spürst, wenn du endlich das Richtige tust. Und das war der Moment, wo ich auf der Schauspielschule war. Da ist auch so viel, wie soll ich sagen, so ein Knoten geplatzt in mir. Also ich, das ist jetzt sehr privat, aber ich erzähle es trotzdem. Wir hatten einen ukrainischen Schauspieldozenten, der meinte am Anfang zu mir, Anita, noch sind Sie Schneekönigin. Also Schneekönigin im Sinne von, ne, ich war sehr, ein bisschen kühl und einfach verunsichert. Und weil man natürlich auch im Laufe des Lebens, wenn man auch enttäuscht wird etc. Gut, wir haben alle unsere Verletzungen aus der Vergangenheit. Ich glaube, das gehört dazu. Und deswegen baut man auch so eine Art Mauer auf erstmal, ne, aus Selbstschutz. Und vielleicht die Oberpfalzer, will ich jetzt schlecht über die Oberpfalzer reden, aber wir sind schon Leute, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie jetzt ihre Gefühle immer nach außen tragen und immer, ne, das so kommunizieren können. Und deswegen war die Schauspielschule für mich wirklich, wo man natürlich gelernt hat, ne, Schauspieltechniken, Bühnenkampf, Sprechen, Sprecherziehung, Gesang und so weiter. Aber das, was ich am allerersten gelernt habe, das war wirklich durchlässig zu werden. Durchlässig zu werden, emotional zu, also die Gefühle zuzulassen, zu zeigen, rauszulassen. Das war so die größte Lehre auf der Schauspielschule.
Ja, Gefühle, ich glaube, das ist ja ganz wichtig, so im Beruf Schauspieler. Also.
Absolut. Deswegen, ich merke auch, ich bin jetzt auch im Alltag emotionaler. Also ich weine schneller, ich lache schneller. Wahrscheinlich bin ich schon ein bisschen impulsiver geworden, als ich es jetzt davor war, ne? Weil ich vorhin meinte, ich bin jetzt nicht so impulsiv wie Tina. Aber man wird durchlässiger. Ne? Also das Wort ist erstmal so ein bisschen abstrakt. Man weiß nicht so, was ist damit gemeint. Durchlässig im Sinne von, wie soll ich sagen, also ein Kind zum Beispiel, wenn sich jetzt anhaut, dann schreit es ganz laut, egal wo es ist, mitten auf der Straße. Du kennst das.
Das stimmt.
Beim Einkaufen, es fängt an zu schreien, zu weinen. Was machen wir Erwachsenen? Natürlich, ne, macht man nicht. Man macht so, und man frisst so den Schmerz in sich rein und verbeißt sich das alles. Was man auf der Schauspielschule lernt im Endeffekt ist, wenn du dir wehtust, sofort rauszulassen. So blöd es erstmal klingt, aber einfach, ja, Emotionen zu zeigen. Und die kommen jetzt auch im Alltag bei mir schneller.
Du bist auch ausgebildete Tänzerin. Mhm. Du singst.
Mhm. Ja, nicht so gut. Also ich spiele schon besser, als dass ich singe.
Okay.
Was man dazu sagen? So ein bisschen.
So ein bisschen. Aber bist auch sportlich sehr aktiv. Wie wichtig ist es denn als Schauspielerin, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, mehr als nur zu sprechen?
Ist sehr wichtig. Also, wie soll ich sagen, der Körper ist dein Instrument. Also angenommen, du bist Musikant und du spielst eine Geige, dann ist die Geige dein Instrument. Als Schauspieler bist du selber dein Instrument, der Körper. Deswegen allein Stimme hat so viel was mit Stimmsitz zu tun. Wo ist das im Körper? Und zum Beispiel auch die Körperlichkeit der Tina ist ganz anders als die von mir privat. Was jetzt für viele Menschen, die haben das wahrscheinlich noch nie gehört, aber als Schauspieler macht man auch sowas, das nennt sich Tierarbeit. Das hat zum Beispiel Al Pacino gemacht in Der Pate.
Okay, das habe ich auch noch nie gehört.
Ja, das ist sehr interessant, erstmal so zu hören. Der hat sich in einen Schimpansen reinversetzt. Ne? Wenn er auch so seine Körperhaltung und wie er den Mund so macht. Der hat den Schimpansen genommen. Und zum Beispiel, wer war das? Heath Ledger, glaube ich, bei Der Joker hat sich einen Lurch als Vorbild genommen.
Einen Lurch.
Also das klingt erstmal so völlig irre.
Ja.
Aber zum Beispiel, wenn die Tina ein Tier wäre, dann wäre sie eine Katze. So, also ne, dieses Verspielte und dann doch wieder dieses Geschmeidige. Und wo ist überhaupt der Schwerpunkt der Rolle? Also Körperarbeit ist ein ganz großes Thema bei Schauspielern. Natürlich bei Bühnenschauspielern noch mal viel mehr. Aber auch, deswegen, das finde ich ja das Schöne, dass man sich so verwandeln kann als Schauspieler. Und ich finde die größten Schauspieler, auch im Film-Fernsehbereich, gutes Beispiel ist ein Lars Eidinger. Wenn man den mal beobachtet, der ist in jeder Rolle ganz anders, komplett anders. Und das ist für mich Schauspiel. Schauspiel bedeutet nicht, ich bin nicht selber, ich sage einen Text auf und sage Servus, sondern in einen anderen Körper zu schlüpfen.
Das ist ja auch schwierig. Also wir als, oder ich nenne jetzt einfach mich als Laie, ich meine, ich könnte das ja nicht. Also ganz ehrlich, deswegen wird man ja ausgebildet.
Mhm, genau.
Und es gibt natürlich so Schauspieler und Schauspielerinnen, die gefühlt immer die gleiche Rolle spielen. Und da merkt man schon irgendwie, also die können diese Rolle schon irgendwie, aber es ist auch ein bisschen langweilig.
Es ist langweilig und es gibt schon so ein, zwei prominente Namen, ich nenne sie jetzt nicht, die spielen sich selber, sind damit sehr erfolgreich, ne, soll man ihnen auch zugestehen. Aber mein Anspruch wäre schon wirklich an mich selber, ganz viele unterschiedliche Charaktere zu erzählen und so beweglich wie die Tina ist und immer hin und her und so. Ich habe zum Beispiel neulich durfte ich bei den Rosenheim-Cops drehen und da habe ich eine Rolle gespielt, die war das komplette Gegenteil von der Tina. Also auch eben wieder diese Schnellkönigin, ne? Also sehr, sehr arrogant und sehr wenig, also einfach sehr kühl und ganz, ganz, ganz anders. Und das finde ich, ich würde zum Beispiel auch mal gern eine komplett Verrückte spielen oder meinetwegen jemand mit einer psychischen Erkrankung oder historische Rollen. Wir hatten zum Beispiel auch in der Schauspielschule das Unterrichtsfach Bühnenbewegung. Da wurden wirklich auch, wie haben sich die Leute im 19. Jahrhundert bewegt, was war typisch für die Epoche und so weiter. Also du merkst schon, also allein von der Schauspielausbildung könnte ich jetzt schon hier 5 Stunden.
Ja, wahrscheinlich.
Wirklich.
Genau, du hast ja gemeint, seit 2021 bist du bei Dahorm, ist Dahorm?
Ja.
Wie war es denn, bis du dort hingelangt bist? Also war es ein schwieriger Weg, ein steiniger Weg? Du warst ja auch in Berlin eine Zeit lang.
Also Berlin, da war ich eine klassische arbeitslose Schauspielerin und habe mich halt immer in irgendwelchen Service-Jobs so durchgeschlagen und immer knapp so am Mindestlohn vorbei. Und als dann natürlich noch Corona kam, war das wirklich, also wo ich wirklich Monatsende mir dachte, ich kann jetzt nicht mehr für 5 Euro einkaufen, es geht nicht. Also da habe ich mich wirklich immer so durchgekämpft und wie oft man auch natürlich als Schauspieler eine Absage bekommt, das ist klar, ne? Man, wo ich auch noch keinen Agenten hatte, bei wie vielen Agenturen bewirbt man sich, wie viele Caster schreibt man an, die meisten antworten überhaupt gar nicht. Und deswegen, bis du diese Chance bekommst als Schauspieler, gut, manche, die werden auch von der Schauspielschule weggecastet, die gibt's auch, ne? Das ist aber wirklich ein ganz, ganz, ganz seltenes Glück. Aber du musst unglaublich hartnäckig sein und ganz, ganz, ganz viel Kritik anstecken. Ich fand es auch interessant, was ich alles für Kritik bekommen habe, dann, wenn mir mal jemand geantwortet hat von Castern oder Schauspielagenturen. Ich habe schon gehört, ich sei nicht schön genug. Ich habe gehört, ich sei zu schön. Ich habe gehört, ich sei zu dick. Ich sei zu dünn. Ich soll mich wieder blond färben. Ich soll da, also teilweise, die beurteilen schon dein Äußeres, bevor sie überhaupt erstmal dein Demoband angeschaut haben.
Aber ist es dann so, dass du dich da schon speziell für Rollen beworben hast?
Weil, nö, gar nicht. Nee, erstmal so als Typ. Also die schauen dich an und denken dir, nö, reicht nicht, passt nicht.
Ah ja, okay, weil das ist ja eigentlich Quatsch, weil es gibt ja so unterschiedliche Rollen.
Absolut. Und ich denke mir immer, wir Schauspieler, wir sind keine Models. Ich weiß, diese Hollywood-Schauspieler natürlich, eine Angelina Jolie, die ist wunderschön, aber die ist nicht nur wunderschön, die ist auch wahnsinnig talentiert, hat auch einen an der Waffel, deswegen ist sie auch so gut und interessant. Aber Schönheit allein ist nach 2 Sekunden stinklangweilig. Und ich denke mir, vor allem hier, wir Schauspieler, wir erzählen Geschichten aus dem Leben. Wir erzählen echte Menschen. Und ich, also wenn ich mich so umschaue, egal ob ich jetzt in Weiden bin, in München oder sonst wo oder in Berlin, jeder Mensch ist doch einzigartig. Wer sagt denn, das ist das Ideal? Und Schönheit liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Was der eine schön findet, findet der andere überhaupt nicht anziehend. Was dem einen zu dick ist, ist dem anderen zu dünn. Also ich denke mir dann immer, wer setzt denn hier einen Maßstab fest? Also ja. Für mich geht's bei Schauspielern, mir ist völlig, und das möchte ich hier auch mal zum Thema Diversität, für mich gab's schon immer Diversität. Im Sinne von, wenn ich einen Film schaue oder eine Serie, mir ist es völlig egal, ob jemand schwarz ist, weiß ist, homosexuell, heterosexuell, pansexuell, ob jemand eine Frau ist, ein Mann, weiß, schwarz. Es ist mir völlig egal. Mir ist wichtig, ist jemand ein guter Schauspieler oder eine gute Schauspielerin. Und ich finde, interessant wird es doch, wenn du einen Film schaust und du keine Schauspielerin mehr siehst, sondern du siehst die Rolle. Und darum soll es gehen. Und alles andere, also das sollte für uns Schauspieler nicht interessant sein.
Total, auch für den Zuschauern. Also ja. Es gibt ja immer noch diese Diskussionen, keine ja. Ahnung, wenn dann diskutiert wird, ob James Bond wirklich mal von einer Frau gespielt werden ja. soll, darf, wie auch
Warum
immer.
Warum nicht?
Oder Ariel, oh, die ist jetzt schwarz und nicht ja. mehr weiß und rothaarig, ja, wo ich ja. mir dann denke, ja, es ist aber eine Fabelfigur, ist doch ja, auch ja, egal, exakt. Also ganz ehrlich.
Hauptsache, die Schauspielerin erzählt eine Geschichte und sie vermittelt es authentisch. Darum soll es gehen.
Genau.
Aber natürlich sind, und ich glaube, das ist nach wie vor so, vor allem die Schauspielerinnen, sind wir mal ehrlich, sind schon sehr viel Kritik von außen ausgesetzt, was das Äußere betrifft. Und ich erwische mich selber, ne? Also ich bin absolut für Body Positivity, ich habe auch keine Größe 34, 36, aber ich erwische mich natürlich schon, wenn ich auf Events unterwegs bin. Und neulich zum Beispiel war ich beim Blauen Panther in München und da war Heidi Klum mit ihren Models. So.
Ah.
Und ich erwische mich dann schon, wenn ich so bei den Models vorbeigehe, mir denke, da wirke ich jetzt ganz schön klein und mopsig neben denen, ist ja der Wahnsinn. Also, oder natürlich, viele Schauspielerinnen haben nach wie vor eine Größe 34 und wenn ich dann neben denen stehe, denke ich mir auch, ja, das, ja, denke ich mir dann auch auf Bildern. Also, aber ich bin davon auch nicht frei, aber im Endeffekt denke ich mir, warum? Warum ist das so? Also es sollte doch vor allem bei Schauspielern jede Größe geben, jede Hautfarbe. Es kommt wirklich aufs Talent an.
Genau. Du hast ja auch mal in einem Interview dann auch schon mal erzählt, dass du dadurch auch noch nicht, also dass du früher nicht so selbstbewusst warst, weil ich finde, du kommst jetzt schon sehr selbstbewusst rüber. Aber was macht das mit einem, auch vielleicht als Jugendliche, wenn du, ich meine, jetzt hast du den Vollzeitjob, aber ich meine, du hast ja gemeint, in Berlin war es nicht so einfach.
Nee. Ich glaube, das ganze Leben ist ein Lernprozess im Grunde und ich versuche immer noch jeden Tag dazu zu lernen. Ich habe noch viele Bereiche, wo ich noch dazu lernen muss. Aber was ich wirklich gelernt habe und ich hoffe, dass diese Aussage vor allem ganz viele junge Mädchen und Frauen erreicht oder auch Männer, ich möchte es eigentlich gar nicht so teilen. Also ich glaube, auch Männer, auch Jungs sind auch nicht frei von wie sagt man, Schönheitsidealen, von Kritik von außen. Also eigentlich, ich spreche alle an. Es geht nicht darum, es jedem recht zu machen, weil es geht sowieso nicht. Ich sage immer, 10 Leute, 10 Meinungen. Das heißt für mich, versuch's überhaupt erst gar nicht anderen recht zu machen, sondern versuch's dir selber recht zu machen. Dann wird's auch erfolgreich, dann wird's auch gut. Ich habe jetzt neulich einen Film geschaut mit Danny DeVito. Wie groß ist der Mann? 1,50? 1,45? Also wo bestimmt, der hat bestimmt auch viele Absagen gekriegt in Hollywood. Was sagt der mir? Was wollen wir denn mit denen, um Gottes Willen? Der hat gesagt, nein, ich bin so, wie ich bin und das ist super so. Und jetzt ist er einfach weltberühmt und das ist sein Alleinstellungsmerkmal, dass er eben so klein ist. Aber er ist ein super Schauspieler. Ich liebe es, ihn zuzuschauen beim Spiel. Und ich glaube, das bezieht sich auf alle Berufsgruppen, egal was du machst, ob du die Bäckereiverkäuferin bist, ob du die Schauspielerin bist, ob du die Lehrerin bist, was auch immer. Mach's einfach so, wie es authentisch ist, so dass du es dir selber recht machst, dass du authentisch bist, dass du so bist, wie du bist und dann wird's auch gut. Weil es ist so interessant. Wie gesagt, ich habe ja in meinem Leben schon alles gehört, ne? Immer diese Unterschiede. Dem einen war ich zu dick und dem anderen war ich schon wieder zu dünn. Und es ist so, du kannst es den Leuten sowieso nicht recht machen.
Niemals.
Deswegen mach's dir selber recht. Und das musste ich lernen. Das war für mich der größte Lernprozess. Und wie gesagt, ich erwische mich dabei, ne, wenn ich mich natürlich jetzt zwischen zwei Schauspielerinnen stelle mit einer Größe 34, denke ich mir auch, hui. Aber dann denke ich mir, ja, sag einmal, wie blöd. Wirklich, also, und ich hatte neulich sogar den Gedanken, ich glaube nicht, dass jemals eine Frau auf dem Sterbebett lag, so mit 90, und zurückdenkt und sich denkt, Mensch, ich hätte ein bisschen dünner sein können in meinem Leben. Ja. Ich glaube nicht, dass man da zurückdenkt. Ich glaube, man denkt zurück, wie authentisch war ich, wie viel Zeit habe ich mit den Menschen verbracht, die ich lieb? Habe ich das getan, was mich erfüllt? Habe ich gelebt? Ich glaube, darum geht's. Und nicht, hatte ich immer eine Größe 34. Darum geht's nicht.
Darum geht's nicht. Aber ich habe schon immer das Gefühl, dass vor allem, also ich weiß nicht, es kann da auch natürlich falsch sein, aber vor allem Frauen Anfang, Mitte 30, also auf denen lastet irgendwie schon irgendwie immer so ein gesellschaftlicher Druck und Schönheitsideale und Trends und man muss irgendwie perfekt sein, aber keine Ahnung.
Da ist immer die Frage, ne, was ist perfekt?
Ja.
Also ich habe das auch neulich in einem Interview gesagt, ich finde das zum Thema Mimikfalten oder allgemeinen Falten. Also das ist für mich, das erzählt alles eine Geschichte. Jede Mimikfalte, die um meine Augen rum jetzt natürlich mehr sind, als es noch vor 10 Jahren waren, erzählt Momente, wo ich lachen durfte. Also das ist meine Geschichte, mein Gesicht erzählt meine Geschichte. Und ich möchte niemanden verurteilen, es soll jeder machen, wie er möchte und wie er sich in seinem Körper wohlfühlt. Ich persönlich, ich kann mit diesen Schönheitsidealen, die gerade auch auf Instagram vertreten werden, ne, diese wahnsinnig, ich nenne es jetzt mal, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber wenn es einfach diese wahnsinnig großen Lippen, diese wahnsinnig kleinen Nasen, diese aufgespitzten Wangenknochen, es ist alles irgendwie gemacht und keine einzelne Mimikfalte mehr zu sehen, das ist jetzt persönlich für mich absolut kein Schönheitsideal. Das ist, ich finde es schön, wenn Mensch lebendig ist. Das finde ich schön.
Ja, und vor allem diese Schönheitsideale, die ändern sich ja ständig.
Eben! Und das ist doch der Wahnsinn. Wirklich, wenn du dir überlegst, so in den 90ern, 2000ern war das Schönheitsideal so Nicole Kidman. Ne? Ganz groß und ganz schlank und ganz weiß. Dann kommen die Kardashians um die Ecke und sagen auf einmal, nö, man braucht so einen Arsch. So, und dann spritzen sich Frauen den Hintern auf. Und dann in 5 Jahren heißt es, nee, jetzt ist doch wieder skinny schön. Also vor allem, ich frage mich oft, wer bestimmt denn diese Schönheitsideale?
Ja, das frage ich mich auch.
Wer
ich glaube, das ist irgendwie, irgendjemand ist Auslöser und dann...
Also natürlich, man muss auch dazu sagen, liebe Frauen, die Schönheitsindustrie verdient damit einen großen Batzen Geld. Ne, das ist natürlich, wenn man sagt, na, sie brauchen die Hyaluronspritzen und das und da soll es mehr sein und da weniger, kostet ja alles Geld. Also ich kenne Menschen, die haben wirklich schon bis zu 50.000 Euro investiert in ihren Körper inklusive Gesicht. Und wie gesagt, soll jeder machen, wie er will. Ich persönlich möchte mich da raushalten und mein persönliches Schönheitsideal ist es nicht. Ich mag Menschen, die Charme haben, die Ausstrahlung haben, die gute Energie haben. Die Menschen mag ich, die genießen können. Die Art von Menschen mag ich. Die finde ich attraktiv.
Finde ich gut.
Ja.
Finde ich eine gute Aussage.
Ja.
Ich habe mir das auch immer gedacht. Ich meine, jeder soll das ja wirklich für sich selbst entscheiden.
Absolut.
Aber ich glaube trotzdem, dass viele schon irgendwie
den Druck von außen ausgesetzt sind. Und deswegen sage ich es, ne? Weil es ist, ich glaube schon, dass viele halt dafür anfälliger sind, für diesen Druck von außen. Und ich finde es schade, also ich, wie soll ich sagen, ich...
Es ist schade, ja total. Und ich finde auch, die schönsten Frauen sind die, die halt einfach nichts machen lassen haben.
Ja.
Ich habe, wann war denn das? Vorletztes Jahr kam doch dieses Special zu Friends raus. Und eine von den drei Schauspielerinnen hat ja nichts machen lassen und die anderen beiden haben sich ja regelmäßig unter das Messer gelegt.
Ja.
Und da dachte ich mir so, warum habt ihr euch, ihr wart so schön, warum habt ihr das gemacht?
Man sieht's halt leider immer und ich glaube, man kann auch nicht erwarten, dass man mit 50 so aussieht wie mit 30. Und mit 30 siehst du nicht aus wie mit 20. Also klar, also ich möchte
außer
auch
ich
sagen.
Ich schaue aus mit 30 wie 20.
Yes. Nein, du schaust wirklich jung aus.
Ja, tatsächlich.
Aber weil du so natürlich bist. Nein, was soll ich sagen? Ich muss kurz sagen, man kann nicht erwarten, dass die äußerliche Zeit stehen bleibt, wenn die innere ja weiterläuft. Und es ist ja auch schön, also altern bedeutet, dass du weiterleben kannst. Und ach genau, das wollte ich sagen. Ich bin selber auch nicht frei von Eitelkeit, möchte ich jetzt auch nicht sagen. Aber im Sinne von, ja, ich schaue, dass ich jetzt immer Lichtschutzfaktor 50 plus trage, einfach, dass ich da jetzt ein bisschen vorbeuge, aber ich bin auch sehr weiß. Oder dass ich sage, ich schaue, dass ich regelmäßig viel Schlaf bekomme, das war jetzt in letzter Zeit auch nicht so. Aber natürlich achte ich schon auch auf mein Äußeres. Also wie gesagt, bin auch nicht frei von Eitelkeiten. Aber ich finde, man muss einfach, jeder selber muss seine Grenze ziehen. Und ich persönlich möchte mich einfach nicht beeinflussen lassen von irgendwelchen Instagram Menschen, die vorgeben, das sei das Ideal, das sei perfekt, weil man denkt, wer seid's denn ihr, um mir das sagen zu wollen?
Ja, genau.
Also na.
Vor allem auf Instagram kriegt man das schon. Also ich bin jetzt nicht in so einer Bubble zum Glück. Also meine Bubble besteht aus Essen und Meerschweinchen.
Süß. Vor allem Meerschweinchen sind sehr unspezifisch. Die meisten haben Hunde oder Katzen.
Ja, ich habe Meerschweinchen.
Ach süß, gibt es auch eine Bubble.
Ja, anscheinend.
Sehr gut.
Und deswegen ist das immer schon ganz gut. Aber ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass das ja für viele schon nicht gerade cool ist, wenn sie dann immer dieses perfekte Leben sehen, obwohl es vielleicht ja gar nicht so ist.
Also. Nee, gerade als junger Mensch, du bist natürlich klar, du bist mit 13, 14 viel leichter zu beeinflussen, als jetzt ich mit 33. Das muss man auch schon dazu sagen. Also, ja.
Ja. Aber du hast auch Instagram und bist auch recht aktiv dort.
Ja.
11.000 Follower, roundabout. Ich weiß nicht, ob ein bisschen mehr wahrscheinlich.
11,3.
Genau. Hast du auch persönlich mit vielen kritischen Kommentaren irgendwie zu kämpfen oder bekommst du auch, ich weiß nicht, als Frau auch unschöne Nachrichten, sage ich mal so.
Gewisse Beutel. Na schon. So schlimm ist noch nicht. Also man kann dazu sagen, also wirklich die Community jetzt gerade von daheim ist daheim, ist eine unglaublich positive, liebevolle, also das ist wirklich wundervoll. Wir haben so tolle Zuschauer, die uns ganz viel Liebe auch geben und das siehst du auch in den Kommentaren und vor allem in den persönlichen Nachrichten. Das ist wirklich toll. Aber wie im Leben, also das ist auch was, was ich lernen musste tatsächlich, es ist nie alles perfekt. Das ist das Leben nicht. Es gibt's nicht. Egal, was du machst, wer du bist, es ist nie alles perfekt. Das heißt, es gibt natürlich auch von 100% gibt es vielleicht auch, sagen wir mal, 4%, die ein bisschen stänkern und die ein bisschen granteln wollen. Und ich möchte vorweg sagen, ich persönlich finde auch nicht alles toll, was ich im Fernsehen sehe. Und ich mag auch nicht jeden Schauspieler. Ne? Das
kann man
gehört
ja
auch
gar
dazu.
Nicht.
Kann man gar nicht. Nee. Und das macht, denke ich, auch daheim ist daheim auch aus, dass wir so unterschiedliche Charaktere zeigen. Ne, wir haben die Vogelmoni, die so diese ganz bodenständige Bäuerin ist. Und dann gibt's eben die verrückte Tina, ne, die so ein bisschen skurriler ist einfach. Und so unterschiedlich die Leute sind, natürlich mag der eine mehr diese bodenständige Moni und der andere mag mehr diese bisschen quirlige Tina. Tine, sage ich schon, um Gottes Willen. Tina. Wird Zeit, dass wir wieder zum Drehen anfangen. Ich vergesse schon den Rollennamen. Und wie gesagt, aber ich persönlich, ich würde nie auf die Idee kommen, dass ich einen Menschen öffentlich beleidige. Und das, na, wir reden jetzt hier nicht von konstruktiver Kritik,
ja,
wir reden von Beleidigungen.
Das verwechseln viele tatsächlich.
Das verwechseln viele, exakt. Und da denke ich mir immer, das verstehe ich nicht und da waren wir jetzt auch dran mit unseren Social Media Beauftragten, die wir haben von daheim ist daheim, wo ich echt das Anliegen hatte, wo ich gesagt habe, hey, lasst uns mal ein Video machen, um mal den Leuten zu zeigen. Na, manche, die schicken das so anonym ins Internet raus, so nach dem Motto, ja, ich stehe ja nicht vor der Person. Aber mir war es wichtig, einfach mal zu sagen und zu zeigen, hey, das erreicht echte Menschen. Und wir sind natürlich die Schauspieler, die die Rolle spielen, aber wir sind auch Privatmenschen mit echten Gefühlen. Und natürlich, wir hängen alle unser ganzes Herz, unser Herzblut in diese Serie, nicht nur die Schauspieler, auch die Autoren, auch Maske, Kostüm, Requisite, Kamera, also Licht, also Ton, wir haben ja so viele Leute bei uns. Und dann so böse Kommentare zu lesen, das verletzt. Das tut wirklich weh. Und man muss sich bewusst sein, wenn ich so einen Kommentar rausschicke, dann verletzt es jemanden. Und da muss man sich überlegen, würde ich wollen, dass das jemand mit mir macht. Und ich finde einfach das Thema Cybermobbing, also Mobbing, das gibt's ja schon immer, ne, sowieso. Aber Thema Cybermobbing betrifft eben nicht nur Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, sondern auch ganz viele Kinder, Jugendliche, was auch schon teilweise sehr böse geendet ist, wie man weiß. Und da möchte ich wirklich mal an die Leute appellieren, überlegt euch doch bitte vorher, was ihr einen Menschen an den Kopf werft oder warum muss man denn jemanden so beleidigen? Das finde ich echt schade und das tut mir echt, das tut auch weh. Und ja, weiß ich nicht, es
Ja,
vor allem so anonym ist man ja nicht. Also nee.
Das vergessen ja auch viele.
Also ich finde es ganz lustig. Ich habe mir dann auch mal vorgenommen, also wie gesagt, auf meiner Seite waren jetzt in den 3 Jahren vielleicht 5 böse Kommentare mal unter einem Post von mir. Also es ist wirklich, hält sich absolut in Grenzen. Trotzdem war zum Beispiel mal unter einem Reel, was ich gepostet habe, wo ich da mal auf dem Event war mit dem Red Carpet, hat dann einer drunter geschrieben, die Schnalle ist ja bloß noch auf dem roten Teppich, kann die überhaupt was? So. Und dann habe ich mir gedacht, so, den schnappe ich mir jetzt einmal, den Werner oder wie er geheißen hat. Und habe dann geschrieben, hey Werner, und was soll das? Und darf ich dich mal fragen, warum du das Bedürfnis hast, mich da jetzt öffentlich zu beleidigen? Mhm. Liebe Grüße, Anita. Und dann hat er zurückgeschrieben sofort, ach, das ist öffentlich, ach, das wusste ich gar nicht, nein, und das war gar nicht, und die haben alle so reagiert, die ich angeschrieben. Nein, das Verrückt. War gar nicht so gemeint, und das war gar nicht so gemeint, und anders reagiert ihr doch sonst gar nicht auf uns, und nein, und ich liebe die Serie, und ich liebe die Rolle Tina, und das tut mir jetzt wirklich leid, das tut mir leid. So, und wo ich gesagt habe, dann einen Moment einmal, wenn du was unter einen Post von mir kommentierst, dann weißt du sehr wohl, dass es öffentlich ist. Und habe ich gesagt, ich antworte immer allen Nachrichten. Also es dauert manchmal, bis ich zum Antworten komme, weil es manchmal sind es ein paar mehr und ich habe ja auch noch Familie und Freunde, um die mich kümmern soll. Aber ich antworte immer auf alle Nachrichten und versuche unseren Zuschauern genau diese Aufmerksamkeit zu schenken, die sie uns schenken.
Ja.
Aber allein diese Argumentation, ne, so... Also das hat mich dann einfach wirklich gereizt und interessiert. Wie reagieren die, wenn du die konfrontierst?
Ich habe mal eine E-Mail bekommen von jemandem. Mhm. Einfach nur so ein Satz, ich sollte meinen Beruf wechseln.
Wow.
Ja. Und dann habe ich halt zurückgeschrieben.
Ja.
Ich möchte gerne die Gründe dafür wissen.
Ja.
Er hat mir nie wieder geantwortet.
Ja.
Und ich finde es sehr traurig, weil ich würde das jetzt schon gern wissen. Ja. Aber naja.
Das war aber dann, da merkst du auch, dass es nicht berechtigt ist, ne? Also, oder dass es aus irgendeinem Hass kommt. Aber das ist ja, also diese Dynamik, die stellt man ja schon teilweise im Kindergarten fest. Wirklich. Und es ist auch wirklich, wenn einer stänkert, machen oft alle mit. Mhm. Wenn einer im Kindergarten sagt, die Franzi stinkt. Und auf einmal machen alle mit, ja, die Franzi stinkt. Dabei stinkt die Franzi gar nicht, sondern der eine ist einfach nur doof. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Und
haben wir, glaube ich, alle schon
haben miterlebt. Haben wir alle schon miterlebt. Mhm. Und die Leute, manche kommen halt nicht über diesen Kindergarten-mobbigen Status hinaus, denke ich mir da manchmal. Und ja,
Kindergarten-Mobbing-Status.
Ist super, ist ein neues Wort.
Ja, wunderbar, das Wort.
Kindergeil. Ja, also ich, ja, es ist, ich denke mir, und das Wichtige zu wissen ist auch, alles, was du raussendest, das kommt auch wieder zu dir zurück. Also ich empfehle diesen Leuten wirklich, es ist wirklich so, also jedes Mal, wenn du einen anderen beleidigst, dann, das ist, es gibt so einen buddhistischen Spruch, also wenn du an deiner Wut festhältst, ist es so, als würdest du jemanden mit heißen Kohlen bewerfen. Das heißt, du verbrennst dich selber dabei. Und so ist es meiner Meinung nach auch, wenn du durch die Welt gehst und grantig bist und der ist blöd und der ist doof und das passt nicht und so, dann, also das ist die Energie, die zerfrisst dich und die macht dich auch immer wieder beim Thema, was ist schön, was ist attraktiv. Diese Energie ist es nicht. Lass es dir gesagt sein. Also ja, deswegen, ich hatte letztes Jahr zu Weihnachten, war das ein Thema, wo natürlich auch, klar, meine Rolle hatte auch viele heftige Themen jetzt in letzter Zeit mit Abtreibung, Affäre mit dem Dorfpfarrer etc. und so weiter. Und wie gesagt, ist ein extrovertierter Typ. Das heißt, da hatten schon viele Leute eine Meinung dazu und manche waren, also konstruktive Meinung, wie gesagt, immer gern.
Ja.
Aber es gibt eben auch diesen Unterschied zwischen, ne, zu Beleidigung.
Genau.
Und da hatte ich letztes Jahr schon damit zu kämpfen und musste auch da einen Umgang finden und lernen, ne, damit umzugehen einfach. Und aber trotzdem ist es mir wichtig, weil ich eben auch weiß, dass es meinen Kollegen wehtut, wenn man sowas über sich liest. Und allgemein auch, ne, für die Jugend, für die Kinder. Neulich hat meine Kollegin Sibylle Waudi hat gesagt, in einer Welt, wo ihr alles sein könnt, seid nett. Und das finde ich, das sagt einfach alles.
Ja, das sagt wirklich alles.
Ja.
Ja, vor allem, wenn du sagst, Beleidigungen, ich meine, das ist ja trotzdem eine Rolle, die du spielst.
Eben,
und dann
eben.
Wird man trotzdem persönlich angegriffen.
Eben, eben.
Puh.
Und wie gesagt, also es hat sich alles sehr in Grenzen gehalten und ne, also, aber trotzdem, mir tut's genauso weh, und das meine ich wirklich ernst, wenn jemand einen Kollegen von mir beleidigt oder wenn da so ein Hasskommentar stattfindet, tut mir genauso weh, wie wenn es gegen meine Rolle geht. Weil wirklich daheim, wir sind, das klingt immer so klischeehaft und kitschig, ne, diese Familie, aber es ist so, weil wir einfach so viel Zeit miteinander verbringen und so eng zusammenarbeiten und es ist wirklich wie ein großes Dorf, daheim ist daheim, und wie eine Dorfgemeinschaft. Und was ich auch mal sagen muss, es gibt natürlich auch Momente, wir sind auch nur Menschen, wir haben auch mal, ne, vielleicht familiäre Probleme, der eine hat mal gesundheitliche Probleme und so weiter. Und man funktioniert dann trotzdem, ne, dass man sagt, okay, man stellt sich vor eine Kamera, man liefert ab. Aber natürlich ist man auch nur Mensch und man sitzt dann teilweise im Studiogang und dann ist der Kollege oder die Kollegin da und nimmt einen Arm und drückt dann und sagt, hey, es wird schon wieder, ich bin da, kann ich was für dich tun? Und man unterstützt sich gegenseitig. Und das ist so wertvoll und menschlich, also das muss ich auch mal sagen. Ja.
Hat für dich Instagram jetzt aber auch wahrscheinlich schon viele Vorteile oder ja, positive Auswirkungen? Kann man dadurch auch Rollen irgendwie gewinnen?
Mhm. Gute Frage. Also ich sag mal so, Instagram ist für mich meine Visitenkarte. Das ist wie meine Homepage. Ich glaube, heutzutage haben die wenigsten noch wirklich richtige Homepages oder Websites, sondern Instagram ist so die Visitenkarte. Deswegen zeige ich auf Instagram auch zu 99,99% nur Berufliches. Ne? Das heißt, vom Dreh oder wenn ich immer auf einem Event bin, oder auch mal eine PR-Aktion, auch jetzt werden wir jetzt mit Peter, durfte ich eine Aktion haben mit der Tierschutzorganisation. Also alle Sachen, wo ich sage, die sind mir wichtig, auch dass sie eine Reichweite kriegen, dass sie gesehen werden. Und deswegen, klar, wenn jetzt, ich sage jetzt mal in Zukunft, also ich bleibe schon bei der Horm ist der Horm, gell? Aber wir haben natürlich immer die Möglichkeit, dass wir auch mal eine Rolle in einem anderen Format bekommen. Und klar, wenn jetzt da eine Casterin oder ein Regisseur oder wer auch immer durchs Instagram scrollt und sich denkt, okay, cool, spricht mich an, ist, denke ich, schon ein Vorteil. Also es gehört schon dazu in der Branche, dass du da sichtbar bist, definitiv. Mhm.
Du kommst ja aus der Oberpfalz, wohnst aber aktuell in München.
In Dachau, wo wir drehen, genau.
In Dachau. Ja, wie ist denn das? Gibt es da krasse Unterschiede irgendwie? Was macht für dich die Oberpfalz aus? Mhm. Und ja, du warst ja auch in Berlin. Und
ja.
Was ist der Unterschied so zwischen der Großstadt und wirklich zwischen dem ländlichen Leben?
Ja. Also hier, ich sage jetzt mal die Oberpfalz gerade, ne, ich bin in Weiden mit aufgewachsen oder jetzt meine Nichte, mein Neffe, die wohnen in Teublitz. Also die Oberpfalz bedeutet für mich einfach Heimat und Familie. Das ist für mich das Ankommen, das ist das, was ich kenne, das ist das, was ich lieb. Und ich sage jetzt mal, klar, Dachau ist jetzt auch nicht die Großstadt, also da hast du, im Endeffekt ist es wie in Weiden. Du merkst schon zu München manchmal den Unterschied, dass, ja, wie soll ich sagen, den Unterschied zur Großstadt, es ist einfach noch immer ein bisschen herzlicher, finde ich. Es ist herzlicher, es ist offener manchmal. Also München ist eine tolle Stadt, möchte jetzt nichts gegen München sagen, aber da, wie soll ich sagen, breiten die Leute jetzt nicht die Arme aus, wenn sie einsehen. Also das ist hier schon eher so dieses Herzliche.
Was sind denn jetzt noch so Wünsche für die Zukunft? Also ich meine, du bleibst bei Dahorm ist Dahorm.
Ja, ja.
Aber möchtest du vielleicht, also du hast ja vorher schon angesprochen, so eine verrückte oder eine psychisch kranke würdest du gerne spielen.
Ja, ja.
Gibt es auch vielleicht Leute, mit denen du mal gerne zusammenarbeiten möchtest?
Mhm. Also ich bin da wirklich sehr offen. Es gibt unglaublich viele tolle Schauspieler und Schauspielerinnen. Und klar, jetzt, wie schon gesagt, Lars Eidinger ist ein toller Typ. Ja, also es gibt so viele Formate. Ich bin da total offen und ich glaube einfach, dass noch viel Schönes kommen wird, ob das jetzt für einen Spielfilm ist mal oder nochmal in einer anderen Serie. Es gibt da ja auch so viel, was in München gedreht wird. Und ich sage jetzt mal, Rosenheim-Kops war schon toll dieses Jahr, jetzt auch mit Dieter Fischer zusammen, der ist so ein toller Kollege auch. Und deswegen kann ich dir jetzt nicht mal genau diese Namen nennen, dass ich sage, ich möchte jetzt mit dem oder mit der unbedingt, sondern ich freue mich einfach auf neue Erfahrungen.
Du kanntest ja bestimmt vor Dahorm ist Dahorm auch nicht alle Kollegen oder Kolleginnen. Also
nein. Also ich habe mich auch komplett auf alles eingelassen. Also klar kannte ich die Serie, aber es ist ja doch, der eine ist ja doch privat anders als jetzt in der Rolle. Und so, na, ich versuchte einfach mit einer kompletten Offenheit auf alles zuzugehen. Und ja, das meine ich auch, ne? Zum Thema Schauspielerin, muss immer weiterarbeiten aktuell. Mhm. Also ich bleibe auch hartnäckig dran und auch so ein bisschen zu zeigen, okay, nur weil man jetzt Soapdarsteller ist, schließt es ja nicht aus, dass man noch in anderen Produktionen mitspielen kann. Ja. Und deswegen, ich glaube, nächstes Jahr, es wird noch viel kommen.
Gut, dann danke schön für das Gespräch.
Danke.
Sehr interessant, mal auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, zu blicken.
Ja.
Ich danke dir, dass du da warst.
Dankeschön.
Natürlich auch wieder danke an alle ZuhörerInnen, die zugehört haben. Lob, Kritik, Themen, Gastwünsche per Mail an kulturkiosk@oberpfalzmedien.de. Mhm. Und wir haben auch einen Instagram-Account.
Mhm. Mhm.
Der hat aber nicht so viele Follower wie deine.
Oh, kommt vielleicht noch.
Kulturkiosk unterstrich. Der unterstrich Podcast, genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst.
Schön, dass ich da sein durfte.